Stell dir mal vor, da verbringt jemand 40 Jahre im Vertrieb.
Das ist schon echt eine Ansage.
Absolut. Und davon 30 Jahre exklusiv und ununterbrochen in der Medical- und Beauty-Szene. Wir sprechen hier von einer Person, die über 1000 Institute im gesamten Dachraum mitgestaltet, analysiert und geprägt hat.
Wahnsinn. 1000 Institute, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und dazu kommen noch mehr als 450 Gründungen, die von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb begleitet wurden. Und wenn man all diese Daten, diese ganzen Geschäftsmodelle übereinander legt, dann kristallisiert sich eine einzige, geradezu paradoxe Frage heraus.
Genau. Und das ist auch der absolute Kern unseres heutigen Deep Dives.
Richtig. Die Frage lautet nämlich: Warum scheitern eigentlich so unglaublich viele gute Kosmetikerinnen, obwohl sie ihr Handwerk absolut perfekt, ja, geradezu meisterhaft beherrschen?
Das ist wirklich das große Rätsel, ja. Die Fallstudien und Strategiepapiere, die uns für diese Analyse vorliegen, offenbaren da ein sehr klares, wenn auch oft recht schmerzhaftes Muster.
Oh ja, das ist mir beim Lesen auch direkt aufgefallen.
Wir haben es hier nämlich fast durchgehend mit hochqualifizierten Expertinnen zu tun. Also Frauen, die wirklich jede Hautschicht, jeden Muskel, jede Wirkstoffkombination in- und auswendig kennen. Aber, und das ist der Haken, sie straucheln an der Realität der Betriebswirtschaft.
Und genau diese Mechanik dahinter wollen wir heute entschlüsseln. Richtig. Wir schauen uns an, warum der Schlüssel zum Durchbruch eben oft nicht in noch mehr Fachwissen liegt.
Sondern in einem radikalen Perspektivenwechsel und einem klaren System.
Exakt. Was hier faszinierend ist, ist nämlich dieser massive Widerspruch. Ja, weil man geht ja als Außenstehender naiverweise immer davon aus, wenn jemand die beste Gesichtsbehandlung der Stadt anbietet, dann rennen ihm die Leute doch automatisch die Bude ein, oder?
Das ist dieser klassische Trugschluss. Das Mantra Qualität setzt sich von alleine durch.
Genau. Aber die Realität in diesen Instituten sieht halt völlig anders aus. Die machen vielleicht ein bisschen Umsatz, die Kundinnen kommen rein, lassen sich behandeln, gehen wieder. Aber das Studio hat null System. Es existiert einfach nur vor sich hin.
Und der Denkfehler ist halt die Annahme, dass ein hervorragendes Produkt sich quasi selbst verkauft. Was in der Praxis passiert, ist, dass die Inhaberinnen pausenlos in der Kabine rotieren.
Die arbeiten sich quasi kaputt.
Richtig. Sie arbeiten ununterbrochen im Unternehmen, an der Kundin, aber sie arbeiten zu keinem Zeitpunkt an ihrem Unternehmen. Es fehlt einfach ein reproduzierbarer, logischer Prozess. Ein Prozess, der den geschäftlichen Erfolg planbar macht, ganz unabhängig davon, wie virtuos die Behandlung selbst ist.
Weißt du, das erinnert mich total an einen absoluten Sternekoch.
Oh, guter Vergleich.
Stell dir vor, dieser Koch kreiert hinten in seiner Küche die unglaublichsten, geschmacklich brillantesten Gerichte der Welt. Ein echtes Genie am Herd. Aber sein Restaurant geht nach 8 Monaten gnadenlos pleite.
Weil er was vergessen hat.
Weil er in seinem Streben nach handwerklicher Perfektion schlichtweg vergessen hat, eine Speisekarte zu drucken oder ein Preisschild an die Tür zu hängen. Die vorbeilaufenden Menschen wissen doch gar nicht, was sie bei ihm einkaufen können. Das Handwerk ist zu 100% da, aber die vertriebliche Brücke zum Gast, die fehlt komplett.
Und genau dieses Sternekoch-Syndrom, das zieht sich durch fast alle dokumentierten Fälle der Beauty-Szene.
Krass, oder?
Ja. Viele Unternehmerinnen versuchen intuitiv, ihre stagnierenden Umsätze durch noch mehr fachliche Perfektion zu lösen. Da wird dann das 20. Zertifikat an die Wand gehängt.
Oder noch eine neue Massagetechnik erlernen.
Genau, oder ein sündhaft teures Seminar zur neuesten apparativen Wirkstoffkosmetik besucht. Und versteh mich nicht falsch, diese Leidenschaft für den Beruf ist enorm wichtig und ehrenwert. Aber sie vergessen dabei ihre zweite Rolle.
Die Rolle der Unternehmerin.
Richtig. Der Urheber der vorliegenden Strategien positioniert sich aus genau diesem Grund ganz bewusst nicht als der typische Motivationscoach. Er nennt sich ganz gezielt Vertriebsarchitekt.
Vertriebsarchitekt? Das ist ein spannendes Wort. Das impliziert ja direkt einen Bauplan, finde ich.
Ganz genau.
Ein solides Fundament aus Beton und Stahl, das auch mal einen gewaltigen Sturm aushält. Also im absoluten Gegensatz zu diesem klassischen Chaka-Glaub-an-deine-Träume-Motivationsgeschwafel, das nach 3 Tagen sowieso wieder verfliegt.
Ja, weil eine Architektur trägt das Haus auch dann, wenn der Inhaberin an einem regnerischen Dienstagmorgen mal die Energie fehlt. Es geht darum, Systeme zu bauen, die für das Studio arbeiten.
Verstehe.
Wenn ein Institut nämlich nur dann Umsatz macht, wenn die Inhaberin physisch an der Liege steht und exzellente Laune hat, dann sprechen wir betriebswirtschaftlich gesehen nicht von einem Unternehmen. Das ist dann eher ein extrem fragiler, selbstgeschaffener und oft schlecht bezahlter Arbeitsplatz.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn der fehlende Bauplan das Hauptproblem ist, dann stellt sich mir sofort die Frage, warum bauen sich diese intelligenten, feinfühligen Frauen nicht einfach dieses System?
Tja, das ist die große Frage.
Ich meine, wer komplexe chemische Zusammensetzungen von Pflegeprodukten oder die Anatomie der Gesichtsmuskulatur bis ins Detail versteht, für den sollte doch eine Excel-Tabelle oder ein strukturierter Sales-Funnel eigentlich kein unüberwindbares Hindernis sein, oder?
Sollte man meinen, ja. Aber die Analysen zeigen ganz klar, dass der eigentliche Engpass gar nicht bei der Software oder der Mathematik liegt. Der liegt viel tiefer.
Wo denn?
Er liegt im Kopf. Es ist die schiere, lähmende Angst vor dem Verkaufen.
Ah, die Angst, aufdringlich zu sein.
Genau. Wir stoßen hier auf eine tief verwurzelte mentale Blockade, die extrem typisch für helfende und pflegende Berufe ist. Verkaufen ist in den Köpfen vieler Kosmetikerinnen unweigerlich mit Manipulation verknüpft. Mit dem unangenehmen Gefühl, jemandem etwas aufzudrängen.
Okay. Da muss ich jetzt aber mal kurz die Seite der Konsumenten einnehmen. Ist diese Angst nicht total nachvollziehbar?
Inwiefern?
Jeder von uns kennt doch diesen unangenehmen Moment in der Kabine. Man will nach einer stressigen Woche eigentlich nur entspannen. Und am Ende der Behandlung hält einem jemand so eine kleine Creme für, keine Ahnung, 120 Euro unter die Nase. Mit dem subtilen Unterton, wenn Sie das nicht nehmen, wird das mit Ihren Falten nichts mehr.
Ja, dieses Klischee kennt jeder.
Das empfindet man als Kunde doch extrem übergriffig. Ist diese Zurückhaltung der Kosmetikerinnen, nichts verkaufen zu wollen, dann nicht eigentlich ein nobles Zeichen von Respekt gegenüber der Kundin?
Das ist exakt der innere Konflikt, den fast jede Klientin zu Beginn des Mentorings beschreibt. Aber die Strategiepapiere fordern genau an dieser Stelle einen radikalen Paradigmenwechsel.
Okay, wie sieht der aus?
Drehen wir das Szenario doch mal um. Stell dir vor, eine Kundin kommt mit einem echten, schmerzhaften Hautproblem ins Institut. Sagen wir, eine schwere Akne oder Rosazea. Sie leidet massiv darunter. Ihr Selbstbewusstsein ist im Keller. Die Kosmetikerin weiß durch ihr meisterhaftes Fachwissen ganz genau, welche spezielle Wirkstoffkombination für die Heimpflege dieses Problem innerhalb von 4 Wochen signifikant lindern würde.
Ja, sie hat die Lösung quasi in der Schublade.
Genau. Aber aus reiner Angst, als auf aufdringliche Verkäuferin abgestempelt zu werden, behält sie dieses Wissen für sich. Sie führt ihre Standardbehandlung durch, lächelt freundlich und lässt die Kundin ahnungslos gehen.
Oh wow. Das führt dann unweigerlich dazu, dass die Kundin nach Hause geht, sich das Gesicht am nächsten Morgen wieder mit irgendeiner aggressiven Seife aus dem Supermarkt wäscht und der ganze Effekt der Behandlung ist sofort zunichte gemacht.
Exakt. Und genau das bringt uns zu dem entscheidenden Kernsatz, der diesen mentalen Knoten löst. Er stammt von einer Klientin namens Maria, deren Transformationsprozess in den Unterlagen sehr detailliert dokumentiert ist.
Was hat sie gesagt?
Sie kam zu der schmerzhaften, aber befreienden Erkenntnis, nicht verkaufen ist unterlassene Hilfeleistung.
Puh. Nicht verkaufen ist unterlassene Hilfeleistung. Das hat eine unglaubliche Wucht.
Absolut. Wenn du die rettende Lösung für das Problem eines anderen Menschen buchstäblich in der Hand hast und sie aus Angst um dein eigenes Ego verschweigst, aus Angst davor, wie du wirken könntest, dann verweigerst du aktiv die Hilfe.
Das dreht die gesamte Dynamik in der Kabine völlig um. Plötzlich bin ich als Kosmetikerin nicht mehr der Bittsteller, der an den Geldbeutel der Kundin will. Ich bin die Expertin, die eine Diagnose stellt und ganz selbstverständlich das Rezept ausstellt.
Richtig. Kein guter Arzt der Welt entschuldigt sich dafür, dass er ein lebensrettendes Medikament verschreibt.
Ja, das stimmt. Wenn ich das als Unternehmerin wirklich verinnerliche, wird das Anbieten einer Produktserie zu einem reinen Akt der Fürsorge, nicht der Gier.
Maria beschreibt in ihren Notizen auch, dass sie gelernt hat, Lösungen zu bieten, anstatt ständig für die Kundinnen zu denken.
Ah, dieses präventive Entscheiden für den Kunden, oder? So nach dem Motto, oh, das ist ihr bestimmt zu teuer, das biete ich gar nicht erst an.
Genau das. Das ist eine bevormundende Entscheidung. Die Aufgabe der Architektur ist es, diesen Perspektivenwechsel vom Bittsteller zum souveränen Problemlöser systematisch in den Alltag zu integrieren.
Und da sind wir dann bei der harten Umsetzung, oder? Ein neues Mindset ist ja wunderbar, aber ein warmes Gefühl im Bauch bezahlt am Monatsende nicht die Miete.
Ganz genau. Und hier wird es wirklich interessant. Wenn wir uns anschauen, wie das in der Praxis abläuft, da wird nicht mit abstrakten Lehrbuchweisheiten um sich geworfen.
Kein Theorie-Poaching, wo man bunte Post-its an die Wand klebt.
Nein, überhaupt nicht. Da wird an echten Texten gearbeitet. Landingpages werden optimiert, Preisstrukturen knallhart kalkuliert und Argumentationsketten gebaut. Es geht um maßgeschneiderte Blaupausen.
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, warum sind diese maßgeschneiderten Lösungen so wichtig?
Weil der fundamentale Fehler, den viele begehen, der Versuch ist, Wachstumsstrategien blind zu kopieren, ohne den eigenen Kontext zu kennen. Ein etabliertes Studio mit 8 Mitarbeitern braucht völlig andere Prozesse als eine Solo-Gründerin im 3. Monat.
Das ergibt absolut Sinn. Deswegen teilt die Architektur den Lebenszyklus eines Beauty-Unternehmens ja in 4 sehr spezifische Phasen ein, richtig?
Exakt. 4 Phasen, die jeweils ganz eigene tückische Flaschenhälse haben.
Lass uns diese 4 Phasen wirklich mal sezieren. Wenn du jetzt zuhörst und dich fragst, warum du an so einer unsichtbaren Decke kratzt, wirst du dich hier sicher wiederfinden. Phase 1 ist das Programm für die Existenzgründung, also die ersten 12 Monate.
Genau. In dieser Phase ist der Flaschenhals meistens schlichtweg die Sichtbarkeit und das fehlende Grundvertrauen des Marktes. Die Mechanik fokussiert sich hier rein auf das Gießen eines soliden Fundamentes, vor allem auf die Positionierung.
Also Fragen wie, wofür stehe ich überhaupt?
Ja, und wie präsentiere ich mein Angebot so, dass der Markt versteht, welches spezifische Problem ich löse? Hier werden oft existenzbedrohende Fehler gemacht. Zum Beispiel kaufen sich viele direkt am Anfang extrem teure apparative Kosmetikgeräte für zigtausende Euro.
Bevor überhaupt ein Kundenstamm da ist, der das rechtfertigt. Das ist ja, als würde man ein Ferrari kaufen, bevor man überhaupt eine Straße gebaut hat, auf der man ihn fahren kann.
Sehr treffendes Bild, ja. Und wenn die Straße dann gebaut ist, kommt Phase 2. In den Dokumenten wird das als Growth Factor bezeichnet.
Das ist für Institute, die feststellen, wir existieren zwar, aber wir stecken fest. Der Umsatz liegt meistens unter 10.000 Euro im Monat und es fehlen die Hebel für echtes Wachstum. Was ist hier der Fehler im System?
Der Engpass ist hier fast immer eine dysfunktionale Preisstruktur, gepaart mit ineffizienter Kundenakquise. Die Inhaberinnen arbeiten am absoluten Limit, rennen von Termin zu Termin, aber am Ende bleibt kaum Gewinn übrig.
Weil die Margen einfach nicht stimmen.
Richtig. Die Lösung setzt hier bei der Paketierung an. Es werden höherpreisige, ergebnisorientierte Behandlungspakete geschnürt, anstatt einzelne, isolierte Stunden zu verkaufen.
Ah, also wenn ich ein, sagen wir mal, 4 Wochen Akne-Frei-Paket verkaufe, dann steigere ich den Wert des Kunden für mein Unternehmen enorm.
Problem des Kunden viel nachhaltiger, als wenn er nur einmalig für eine Stunde vorbeikommt. Du verkaufst nicht mehr 60 Minuten deiner Zeit, du verkaufst das Resultat.
Das leuchtet absolut ein. Und wenn das greift, stößt man in Phase 3 vor. Die sogenannte Beauty Mastery oder auch Quick Start. Das betrifft Studios mit etwa 2 bis 10 Mitarbeitern. Und hier ändert sich das Spiel doch komplett, oder?
Total. Wenn du ein Team hast, reicht es nicht mehr, wenn nur du als Chefin die Magie beherrschst. Der Flaschenhals ist die fehlende Reproduzierbarkeit.
Wenn die Chefin in den Urlaub fährt, bricht der Umsatz ein.
Exakt. Die Mechanik, die der Architekt hier implementiert, ist die Skalierung durch Standard Operating Procedures, kurz SOPs. Es geht um knallharte Dokumentation. Der vertriebliche Prozess der Inhaberin muss aus ihrem Kopf extrahiert werden.
Damit ihn jede neue Mitarbeiterin vom ersten Tag an in der gleichen Qualität ausführen kann.
Qualitätskontrolle ohne ständige Anwesenheit.
Genau das. Und die 4. Phase, der B2B-Vertrieb, knüpft dann genau da an. Da geht es um das Skalieren ganzer Vertriebsteams auf einem noch größeren Level.
Wenn man sich diese Evolution ansieht, wird sofort klar. Wenn ich versuche, die Skalierungsprozesse aus Phase 3 anzuwenden, während ich eigentlich in Growth Factor festhänge und meine Grundpreise nicht stimmen, dann fahre ich das Ding an die Wand.
Die Gießkanne funktioniert im Business einfach nicht. Du musst dein aktuelles Nadelöhr ganz genau kennen.
Weißt du, ich versetze mich gerade in jemanden hinein, der diesen Beruf aus einer sehr künstlerischen, ästhetischen Motivation gewählt hat. Diese ganze Architektur, die SOPs, das Entwerfen von Funnels, das klingt wahnsinnig technisch.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Fast schon nach steriler Fließbandarbeit. Tötet man damit nicht genau das ab, was diesen Beauty-Beruf so emotional und individuell macht? Wenn ich vorgebe, welche Verkaufsargumente eine Mitarbeiterin abspulen muss, wo bleibt da die Empathie?
Das ist ein sehr intuitiver Einwand. Wir nehmen in unserer Gesellschaft oft fälschlicherweise an, dass Struktur und Kreativität sich gegenseitig ausschließen. Dass Pläne die Freiheit ersticken.
Und das ist nicht so?
Nein. Wenn wir die realen Berichte der Unternehmerinnen analysieren, zeigt sich ein faszinierendes Paradoxon. Struktur tötet die Kreativität nicht. Sie ist die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass Kreativität überhaupt erst sicher fließen kann.
Moment, Struktur befreit Kreativität. Das klingt erstmal widersprüchlich. Aber ich schätze, das ergibt Sinn, wenn man sich die kognitive Belastung ansieht.
Ganz genau.
Wenn ich morgens den Salon aufschließe und keine Ahnung habe, wie ich diesen Monat meine laufenden Kosten decken soll, dann habe ich den Kopf ja gar nicht frei für die Behandlung. Ich bin im puren Überlebensmodus.
Und die kognitive Last des nackten Überlebens blockiert jede Form von echter Empathie. Schau dir den Fall von Annika aus den Fallstudien an. Sie hat ihren Wunschkunden-Avatar extrem spitz und analytisch definiert.
Sie weiß jetzt exakt, wer ihr perfekter Kunde ist?
Ja. Das Resultat war keine Einschränkung ihrer Arbeit, sondern eine enorme Befreiung. Sie beschreibt ihre Arbeit nun als direkt, ehrlich und visionär, weil sie nicht mehr versuchen muss, es jedem recht zu machen.
Oder nehmen wir Petra, die berichtet, dass sie durch die Strukturierung ihrer unzähligen Ideen endlich wieder handlungsfähig wurde. Sie war vorher komplett paralysiert von den 1000 Möglichkeiten auf Social Media.
Durch den klaren Bauplan wusste sie, was sie getrost ignorieren kann. Andrea, eine weitere Inhaberin, erwähnt auch, dass das Thema Digitalisierung für sie plötzlich völlig logisch wurde. Es war kein abstraktes Monster mehr.
Besonders spannend finde ich da die Aussage von Ines. Sie sagt, dass ihr ausgerechnet die praxisnahen Verkaufssätze, also vorgefertigte Skripte, eine völlig neue Lockerheit gegeben haben.
Weil sie nicht mehr in jeder Sekunde nach den richtigen Worten suchen muss.
Ja. Wenn du jetzt gerade zuhörst, frag dich mal ehrlich. Gleicht dein Arbeitsalltag eher einem kreativen Chaos, in dem du jeden Tag neue Brände löschst? Oder hast du ein System, das dir den Rücken frei hält?
Es ist im Grunde wie die knallharte Triage in einer Notaufnahme, um mal ein strukturelles Bild zu verwenden. Das System dort entscheidet blitzschnell und maximal effizient, welcher Patient wohin muss. Das wirkt von außen extrem starr und unpersönlich.
Aber es rettet Leben.
Absoluter Ruhe auf die lebensrettende Operation zu konzentrieren, ohne Sorge, dass draußen das Chaos ausbricht. Das Gerüst hält den Sturm ab.
Das ist ein unfassbar starkes Bild. Und es beantwortet unsere Eingangsfrage so präzise. Warum scheitern gute Kosmetikerinnen? Sie scheitern, weil die sich weigern, das Gerüst zu bauen. Sie wollen ununterbrochen operieren, weigern sich aber, das Krankenhaus drumherum zu organisieren.
Erfolg braucht zwingend beides. Die Leidenschaft für die Dienstleistung und die verlässliche Architektur für den Vertrieb.
Und dieser Vertrieb darf und soll sich leicht anfühlen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche so ein Gerüst für mein Krankenhaus, wie fängt man da an, ohne direkt in einen aggressiven Sales-Pitch zu geraten?
Die Methodik sieht da immer einen diagnostischen Schritt vor. Einen kostenlosen 30-minütigen Beauty-Check. Das ist ein analytisches Gespräch. Es dient nur dazu, das aktuelle Nadelöhr zu identifizieren.
Welche der vier Phasen ist gerade aktiv? Wo klemmt das System?
Richtig. Strikte Diagnose vor der Verschreibung.
Es geht einfach darum zu verstehen, wo man steht, bevor man blindlings losrennt. Du musst das Rad im Vertrieb nicht neu erfinden. Du brauchst nur die richtige Architektur für deine exakte Phase.
Und das bringt mich zu einem abschließenden Gedanken, den wir aus dieser tiefen Analyse unbedingt mitnehmen sollten. Wir haben heute intensiv über diesen einen Satz gesprochen. Nicht verkaufen ist unterlassene Hilfeleistung.
Mhm.
Wenn wir dieses Prinzip nun aus dem Beauty-Sektor herauszoomen und auf das große Ganze anwenden, stellt sich eine fundamentale Frage an dich. In welchen Bereichen deines eigenen Lebens, sei es im Beruf, in einem Nebenprojekt oder im privaten Umfeld, hältst du dein Talent, dein Wissen oder deine Lösungen gerade aus reiner falscher Bescheidenheit oder der Angst vor Ablehnung zurück?
Wow.
Obwohl da draußen jemand genau jetzt, in diesem Moment, verzweifelt nach einer Lösung sucht, die du längst in der Schublade hast.
Das ist ein Gedanke, der weit über Gesichtscremes hinausgeht. Es geht letztendlich darum, mutig genug zu sein, seine Kompetenz mit der Welt zu teilen. Die Welt profitiert nicht im geringsten davon, wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst.
So ist es.
Sie braucht Menschen, die ihr Handwerk beherrschen und die sich trauen, verlässliche Systeme zu bauen, um sichtbar zu sein. Denk mal drüber nach, wo du vielleicht gerade Hilfe verweigerst, nur weil du dich nicht traust, in den Vordergrund zu treten. Vielen Dank, dass du heute bei unserer Analyse dabei warst. Mach's gut, bleib neugierig und bau dir die Architektur, die du verdienst.